Fahrradfahren im Wald. Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres. Ob auf dem Mountainbike, mit dem Alltagsrad, dem Kinderrad oder auch dem von Christian heißgeliebten Breitreifenrenner. Abseits befestigter Wege durch die Wälder fahren macht Spaß, trägt zur Erholung bei und bringt uns mit dem Naturraum in Kontakt. Doch wie wir aus vorangegangenen Gesprächen zum Beispiel über die Situation in Baden-Württemberg wissen, ist gerade das Mountainbiken in Wald und Flur teilweise stark reguliert.
Wald und Flur, Naturraum, das sind Themen, die mich auch interessieren. Und die Ampelkoalition, die hat sich ja in ihrem Koalitionsvertrag eine Novelle des aktuellen Bundeswaldgesetzes vorgenommen. Klingt kompliziert und das ist unter anderem die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Da fällt das nämlich drunter. Und jetzt gibt es einen Referentenentwurf dieses Gesetzes und der schreckt die deutsche Fahrradszene zumindest in Teilen auf. Für manche stellen die Inhalte sogar die Zukunft des Radfahrens im Wald in Frage. Wir wollen dem natürlich nachgehen und die Inhalte dieses Entwurfs mal diskutieren und überhaupt nachvollziehen, worum es dabei geht. Und deswegen haben wir Nico Graf eingeladen zu einem Gespräch. Nico ist Geschäftsführer des Vereins Mountainbike Tourismus Forum Deutschland und für dieses Gespräch dankenswerterweise hier zu uns ins Studio gekommen. Und ich sage an dieser Stelle erstmal hallo und herzlich willkommen, Nico.
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein kann.
Wir haben ja in Sachen Wegerecht im Wald schon häufiger hier im Podcast mit der deutschen Initiative Mountainbike, der DIMP, in Kurzform gesprochen, aber noch nie mit jemandem von euch, dem Mountainbike Tourismus Forum Deutschland. Wer seid ihr überhaupt und warum gibt's euch?
Wir sind ein Verein. Uns gibt's seit 2014. Wir haben uns damals gegründet, um die Rahmenbedingungen für das Mountainbiken in Deutschland zu verbessern. Wir haben so die Vision, dass Mountainbiken irgendwie aus seinen Kinderschuhen entwächst und zu dem Breitensport wird, der er teilweise schon ist. Und damit es besser gelingen kann, machen wir verschiedene Dinge. Ich breche das mal irgendwie in drei Säulen runter. Wir verstehen uns selbst als Think Tank und schauen uns viel einfach mal die Daten an, die hinter dem Mountainbiken liegen. Beispielsweise haben wir 2015 uns mal tiefer angeguckt, wer sind denn überhaupt diese Bikerinnen und Biker, und haben halt ganz schnell festgestellt, den oder die Bikerin gibt es nicht. Also er ist vorwiegend männlich und vorwiegend hat er ein bisschen mehr Geld für ein tolles Fahrrad und so. Aber dann hört es auch schon auf. Und haben dann daraus irgendwie einfach eine Marktforschung entwickelt, die Regionen und Destinationen hilft, Mountainbike-Angebote zu entwickeln. Machen das aber auch in anderen Leitlinien und Standards zu den Umweltauswirkungen des Mountainbikens, zu Besuchermonitoring generell oder auch Themen, diese so eine Beschilderung zu haben, wie wir sie überall im Radverkehr kennen und wie sie es irgendwie deutschlandweit gibt. Das ist gerade eines unserer Projekte, dass wir Deutschland zu standardisieren, dass es da mal einen guten Standard gibt. Ein zweites Standbein von uns ist auf jeden Fall Vernetzung und Dialog. Wir haben seit 2015 angefangen, den jährlichen Deutschen Mountainbike-Tourismus-Kongress zu machen. Den machen wir jetzt noch ein bisschen Corona-Pause und zwei digitalen Ausgaben 2021 und 2022 wieder live und vor Ort am 1. Juni im Pfälzerwald. Und uns geht es darum, einfach mit den Menschen, die mit dem Mountainbiken zu tun haben, ins Gespräch zu kommen. Das ist die Mountainbike-Szene, das ist die Bike-Industrie, das sind die Destinationen. Das sind vermehrt aber auch Kommunen, Landkreise, Menschen, die verstanden haben, dass Mountainbiken irgendwie tolle Lösungen für die öffentliche Daseinsvorsorge, für die Gesundheitsvorsorge und sowas machen kann. Und genau das ist so ein bisschen das Ziel der dritten Säule, Mountainbike als nachhaltige regionale Entwicklung zu etablieren. Wir glauben an die Kraft des Bikens und die Lösung für die Herausforderungen der Gesellschaft, der Bewegungsmangel, lebenswerte ländliche Räume zu erhalten durch gute Infrastrukturen und einfach an Bewegung und Zugang zur Natur draußen. Und da ist das Fahrrad, und da spreche ich ganz bewusst vom Fahrrad, weil das Mountainbiken klingt immer so nischig, aber durch die letzten Veränderungen der Jahre, eure Hörer werden das wahrscheinlich wissen, bessere Reifen, bessere Geometrie, leichtere Dinge, der E-Motor kam dazu. Es wird einfach wesentlich niedrigschwelliger und deswegen wird das Radfahren in der Natur für viele, viele Menschen viel attraktiver, und damit das irgendwie langfristig gut weiter funktioniert, dafür setzen wir uns auf vielen verschiedenen Bereichen mit vielen Partnerinnen und Partnern noch ein.
Jetzt haben wir am Anfang, als wir angefangen haben, dieses Gespräch zu führen, ja schon so ein bisschen so ein Schreckensszenario aufgemacht, dass es da einen Entwurf gibt im Ministerium und so. Habt ihr da auch große Sorge oder wie seht ihr das?
Ja, aber. Also wir haben auch im November von diesem Referentenentwurf Wind bekommen oder wurde uns zugespielt, und es war schon erschreckend, was da drin steht. Ich gehe gerne gleich irgendwie nochmal so ein bisschen, wie kam es dazu drauf ein. Aber es ist schon so, dass wenn das so kommen würde, irgendwie weitreichende Einschränkungen mittel- und langfristig haben könnte. Wobei deine Anmoderation, natürlich hat das BML das Bundeswaldgesetz nicht novelliert, um das Fahrradfahren irgendwie zu reglementieren, sondern es ist so ein bisschen so ein Side-Effekt. Deswegen liegt auch vielleicht nicht die Aufmerksamkeit drauf, deswegen ist es umso wichtiger, da ganz genau hinzuschauen.
Abkürzung kurz erklärt, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die dafür zuständig sind, ne? Weil nicht jeder kennt diese BMWL und so Abkürzungen, das nur für alle Hörerinnen und Hörer, ja.
Ihr bildet zusammen mit dem ZIF, dem Zweirad-Industrieverband, und der DIMP, die Christian schon erklärt hat, der deutschen Initiative Mountainbike, das Bike Nature Movement und habt in diesem Namen im Januar 2024 zu einem parlamentarischen Abend in Berlin geladen, um mit der Politik in den Dialog zu kommen. Jetzt haben wir schon gehört oder wissen wir, es ging um das Waldgesetz. Und nach dem parlamentarischen Abend wurde stellvertretend für das Bike Nature Movement der Vorsitzende des Zweirad-Industrieverbandes, Burkhard Storck, auf dem Branchenportal velobiz.de so zitiert: Wir befürchten das Ende des Radfahrens im Wald, wie wir es kennen. Teilst du diese Befürchtung?
Es könnte so kommen. Wir greifen mal die zwei kritischsten Punkte raus. Einmal ist das Bundeswaldgesetz vielleicht noch mehr für alle regelt unter anderem das Betretungsrecht des Waldes für die Bevölkerung. Also das Waldgesetz regelt eigentlich die Abwägung zwischen der Nutzschutz- und Erholungsfunktion im Wald und darunter halt auch das Betreten des Waldes aktuell unter Paragraph 14. Darunter fährt er erstmal das Betreten des Waldes und dann das Befahren von Straßen und Wegen, heißt es aktuell. Genau, Paragraph 14 Absatz 1 Bundeswaldgesetz, aktuelle Fassung. Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet. Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten im Wald ist nur auf Straßen und Wegen gestattet. Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr. Dies gilt insbesondere für waldtypische Gefahren. Das heißt, ne, gerade jetzt Trockenheit, Bäume fallen runter, Leute werden verletzt. Du bist im Wald, pass auf. Ganz wichtige Botschaft auch. Pass auf, was du tust. Und dieses Fahren auf Straßen und Wegen kann dann nochmal in den verschiedenen Bundesländergesetzen nochmal konkretisiert werden. Und diese Konkretisierung der Landeswaldgesetze ist sehr heterogen. Da heißt es manchmal, heißt es nur von Wege, manchmal redet man von geeigneten Wegen, befestigte Wege, naturbefestigte Wege, feste Wege.
Es gibt ganz viele Wege.
Es gibt ganz viele Wege, aber keiner weiß so richtig ganz genau, wann ist der Weg ein Weg und wann ist er fest und wann ist er nicht fest und was ist, wenn es geregnet hat. Und deswegen versucht man das, wir gehen auch gerne gleich mal ein bisschen darauf ein, wie es dazu kam, das jetzt hier noch ein bisschen genauer zu regeln. Das führt aber dazu, dass versucht wird, eine Klarheit zu schaffen, die eigentlich viel zu viel mehr Chaos führt, wenn man sich dann in die Begründung des Gesetzesentwurfs anschaut.
An mindestens zwei Stellen haben wir auch davon Wind bekommen, dass es da wahrscheinlich zu Verwirrungen kommen könnte oder im aktuellen Entwurf zur Verwirrung kommt. Ich würde trotzdem noch mal gern im Vorhinein klären, bevor wir in die Details gehen, das Waldgesetz. Für welche Wälder in Deutschland gilt das? Gilt das generell für alle Waldflächen oder muss ich da zum Beispiel nach Besitzverhältnissen unterscheiden?
Nee, es gilt für alle Waldflächen. Das ist auch noch eine wichtige Regelung des Gesetzes. Das Waldgesetz zwischen dem Eigentumsrecht der Waldbesitzenden und der Interesse der Allgemeinheit, nicht nur an der Erholung, sondern Luftreinhaltung, Wasserspeicher, CO2-Senke und so weiter und so fort, abwägt und da gute Regelung trifft das fest. Und ich wollte noch ergänzen zu dem, was Burkhard Storck gesagt hat. Es ist einmal diese Eignung der Wege, was natürlich vor allem dann für das Radfahren, weil ne, das Gesetz kann schlecht unterscheiden, bin ich jetzt mit dem Gravelbike, mit dem Mountainbike oder mit dem Fahrrad unterwegs.
Oder Cross.
Oder im Crosscar. Und es gibt noch einen anderen Absatz später in dem aktuellen Entwurf, der sagt, dass die Länder das Radfahren auf nur dafür ausgewiesene Wege beschränken könnte. Das kann man so interpretieren, dass dann erstmal alles verboten wäre, was nicht eindeutig ausgeschildert wäre. Und das wäre natürlich ein riesiger Rückschritt, was Mobilitätswende, Verfügbarkeit, Erholung, Radwege, also die Leute würden einfach auf einmal illegal Radfahren, wo es vorher auch unproblematisch los war. Wir glauben und haben auch die Zeichen bekommen, das war nicht das Ziel des Ganzen, aber so kann das halt drinstehen. Und wenn das eine Landesregierung dann vielleicht auch mal so interpretiert, könnte das zum Problem fürs Radfahren werden.
Ja, jetzt haben wir erwähnt, ihr habt diesen parlamentarischen Abend veranstaltet und ihr habt den ja auch veranstaltet, um dort mit der Politik zum Thema ins Gespräch zu kommen. Was du eben angeführt hast, ist wahrscheinlich dieser Paragraph 29, der das nochmal genauer spezifiziert. Ich lese ihn nochmal vor. Also aus dem Referentenentwurf: Die Länder können bestimmen, dass das Reiten, das Fahren mit Kutschen und Gespann, das Fahren mit betriebserlaubnisfreien Fahrrädern oder sonstigen betriebserlaubnisfreien Fahrzeugen im Wald nur auf dafür ausgewiesenen Straßen und Wegen zulässig ist. Was würde das noch bedeuten? Du hast eben ganz kurz gesagt, okay, dann wären viele Leute illegal unterwegs. Aber was könnte daraus folgen noch?
Dieser Absatz, also ne, Paragraph 29 war vorher Paragraph 14 zum Betretungsrecht, das ist einfach nur zur Vernachverfolgung. Keine geeigneten Wegen sind Feinerschließungslinien und so weiter, wie Rückegassen, Zugänge zu förstlichen und jagdlichen Infrastrukturen, Wildwechsel, Pirschwege. Das verstößt unserer Meinung nach so ein bisschen gegen das Bestimmtheitsgebot, weil die Leute draußen natürlich, was ist das jetzt, sagen wir mal, ist das jetzt ein Wildwechsel, ein Pirschfahrt, irgendwie ein Pfad oder ist das irgendwie der Trail, der mir ab angezeigt wird? Also ich weiß nicht genau, darf ich hier fahren oder nicht. Das ist darin problematisch.
Ja, und wir merken schon, wir haben es hier wirklich mit einer auch sehr detaillierten Diskussion zu tun. Das merken wir immer daran, wenn neue Begriffe auftauchen. Bestimmtheitsgebot ist nochmal was?
Das ist ein Gesetz, das ist für den Bürger nachvollziehbar, will, was das Gesetz regelt. Und dass es das eindeutig regelt.
Dass es verständlich ist und klar interpretierbar?
Genau.
Ah, okay.
Und genau, das ist ein Sachverhalt, möglichst missverständnisfrei regelt. Wobei das natürlich seine Grenzen hat. Ne? Ich habe das letztens diskutiert. Wenn man jede geschützte Art Blume kennen würden müsste, dann weiß ich, wie ich damit umgehen muss. Und das weiß ich natürlich nicht immer. Und deswegen findet da natürlich irgendwie Übertretung statt. Aber genau, da wäre es jetzt irgendwie, der Nutzer kann nicht erkennen, dass er eine Straftat oder einen Bußgeldbescheid begehen würde. Und das geht natürlich nicht. Ich kann ja nicht sagen, du hast da geparkt. Wir haben da übrigens jetzt vor einer halben Stunde ein Parkverbotsschild hingestellt. Das muss der Nutzer vorher wissen, ob ich da parken darf oder nicht.
Und da wird es kompliziert, logischerweise.
Ganz genau. Ja.
Wie ist denn dein Gefühl gewesen bei diesem parlamentarischen Amt? Also hat sich da schon viel geklärt oder?
Also ganz, vielleicht nochmal zum Bike Nature Movement. Also wir haben das Bike Nature Movement angestoßen, um diese Interessensvertretung für das Fahrradfahren deutschlandweit zu professionalisieren, Verbände zusammenzubringen und auch mit der Unterstützung der Industrie das voranzutreiben, auch in Berlin, weil das bisher so nicht stattgefunden hat. Und das ist super, dass es jetzt mal einen parlamentarischen Abend mit dem Schwerpunkt Radfahren im Wald gab. Dadurch war es mein erster parlamentarischer Abend und diese parlamentarischen Abende sind halt eher im Vordergrund zu sehen, okay, das ist unser Thema, das sind unsere Anliegen, das sind unsere Befürchtungen. Es war ein bisschen ungewöhnlich, den Weg, den wir gegangen sind, weil wir uns natürlich hier auf einen Referentenentwurf, der so ein bisschen, man sagt in Berlin, habe ich gelernt, der Straßenbahnentwurf, der ist also irgendwo liegen geblieben, jemand hat den gefunden oder ist kopiert.
Soll ja auch bei anderen Gesetzen vorgekommen sein in der jüngeren Vergangenheit.
Kommt immer mal wieder vor bei Verwaltungsvorgängen.
Genau, und da kann man jetzt mal halten, was man will, ist das gut oder schlecht für den demokratischen Prozess. Letztendlich ist es aber so, dass klar war, okay, er ist zumindest vorläufig eine Wasserstandsanzeige zu dem, was ist. Es gab dann auch nochmal einen zweiten, auf dem man sich dann nochmal verständigen konnte.
In einer anderen Straßenbahn. Ja.
Wird ja weiter dran gearbeitet und dann kam da was. Ich glaube, wir haben sehr gut unseren Punkt klar gemacht. Es war auch gut besucht von verschiedenen Mitgliedern des Bundestages. Wir sprechen da natürlich vor allem die Sportfachreferenten und die Referenten für Wald und Landwirtschaft an der Fraktion. Und halt natürlich auch das Ministerium an sich. Also wir hatten natürlich auch Cem Özdemir als Minister des Bundeslandwirtschaftsministeriums eingeladen. Der konnte an dem Abend leider nicht.
Der hat gerade ein paar andere Sorgen, würde ich sagen.
Wir waren froh, dass er hätte kommen können, an den Traktoren vorbeikommen könnte zu unserem parlamentarischen Abend. Ja. Gleichzeitig haben wir, also das ist ein bisschen ungewöhnlich, einen parlamentarischen Abend dazu zu machen, obwohl das noch so ein bisschen, der offizielle, die Verbändebeteiligung folgt erst wahrscheinlich so ab März, dass wir das machen. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Vertreter des Hessischen Waldbesitzerverbandes eingeladen, die halt so die größte Opposition zu dem, sagen wir, zu der Erholungsfunktion sind, weil wir jetzt sagen, okay, wir haben einfach auch noch andere Aufgaben und haben den auch zu Wort kommen lassen und haben da die Diskussion geführt. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Lösung. Und die Gespräche, die man dann im Nachhinein führt, sind, glaube ich, die so ein bisschen entscheidend ist. Und die sind schon gut. Und mein Gefühl war ein bisschen, das eine oder andere, was wir jetzt sehr radikal interpretiert haben, wo wir die Gefahren sehen, dass das vielleicht auch so dann umgesetzt werden wird, wurde ein bisschen abgeschwichtigt. Aber ob das dann letztendlich, wie es jetzt weitergeht, der Entwurf war jetzt gerade bei den Ressorts, ist jetzt zurück. Dann werden die Änderungen der verschiedenen Ministerien eingearbeitet und so ab März soll es dann Richtung Verbände Beteiligung geben, dass dann dass der offizielle Referentenentwurf an die beteiligten Verbände nochmal kommt und Stellung genommen werden kann.
Wir erleben hier in diesem ganz konkreten Beispiel im Prinzip auch A, wie Demokratie funktioniert und B, was Lobbyarbeit ist. Ne? Also im Prinzip ist es ja Lobbyarbeit, was ihr da macht.
Genau, ja. Also in der persönlichen Entwicklung zu diesem Thema, ne? Es braucht halt einfach, also für mich habe ich gerechtfertigt, weil Lobbyarbeit immer so einen fiesen Anstrich von Hinterzimmer, Zigarren und sowas hat. Also zumindest in meiner Wahrnehmung habe ich einfach gelernt, dass es Teil der Interessensvertretung für Gruppen sind und politisch Einfluss zu nehmen. Das ist legitim. Der Nachteil daran ist, es hat halt nicht jede Gruppe, gerade marginalisierte Gruppen in Deutschland, diesen Zugang. Das ist echt schade. Gleichzeitig sind wir froh, dass wir das jetzt fürs Radfahren und das Radfahren in der Natur geschaffen haben und weiter ausbauen.
an der Stelle fällt wahrscheinlich den Leuten, die öfter diesen Podcast hören, auf jeden Fall Dirk Zetler ein, mit dem wir mehrmals hier gesprochen haben, der mehrmals in den letzten Jahren immer gefordert hat, Fahrradindustrie, Fahrradszene, Fahrradbranche kommt zusammen und bildet endlich eine, ja,
schlagkräftige Lobby.
Ja. Eine schlagkräftige Lobby in Berlin. Da drüben sitzt die Autolobby, das sind so und so viele Leute, das Haus ist so und so groß. Nehmt euch mal ein Beispiel, wenn ich das jetzt so auf die Art und Weise zusammenfassen darf. Und dann würde mich an der Stelle auch interessieren, so ein Entwurf, ne, der dann jetzt viele Leute da aufschreckt und auch zu solchen Schlagzeilen natürlich führt, der kommt ja nicht von ungefähr, sondern der ist ja letzten Endes auch das Ergebnis von Interessen, Interessenvertretungen von eventuell, weiß ich nicht, neuen Ständen. Ich glaube, das aktuelle Waldgesetz ist um die 50 Jahre alt. Ne? Also gibt es irgendwie einen neuen Wissensstand wahrscheinlich auch. Lässt sich sagen, welche Gruppen, welche Lobbygruppen hier in welcher Richtung diskutieren? Also ist das Waldbesitz gegen Fahrrad, gegen Touristik, gegen, also ich spitze das jetzt zu mit gegen, so wird es nicht sein. Ja. Aber kannst du Gruppen ausmachen? Naturschutz natürlich noch.
Genau. Also ich glaube, es ist, ne, man versucht das immer in so Kategorien und man kann natürlich ja so ein paar Antagonisten und Protagonisten aufführen. Ne? Die Realität ist in der Regel komplexer. Ich habe mir aber nochmal in meiner Vorbereitung für heute kurz die Mühe gemacht, so ein bisschen vielleicht nachzuzeichnen, wie kam es zu der Novellierung. Ne? Aber kurz gesagt, das Bundeswaldgesetz, was das regelt, dieses Gleichgewicht zwischen Nutzschutz und Erholungsfunktion, das ist von, ich glaube, 74 oder 75, aber sogar jetzt 50 Jahre alt. Und natürlich diesen, ne, die nachhaltige Bewirtschaft zu fördern, also auch die Forstwirtschaft zu fördern, letztendlich auch Fördergelder zu vergeben und das Ausgleich des Interesse der Allgemeinheit und der Waldbesitzenden. Dann gibt es halt, ne, darin diesen aktuellen Paragraph 14 zum Betretungsrecht und dass die Länder die Einzelheiten regeln. Das ist, was das Betretungsrecht angeht, sehr heterogen ist, hat dann schon die Bundesplattform Waldsport, Erholung und Gesundheit festgestellt. Das hat auch das Bundesministerium für Landwirtschaft einberufen und 2019 mit verschiedenen Verbänden, Waldbesitzer, Natursport, DOSB und so weiter.
DOSB, Deutscher Olympischer Sportbund.
Yes. Das ist wirklich eine Ausgabe, wo es viel um Abkürzungen geht.
Also nur mal rausgegriffen, Wanderverband und viele andere. Also gerne auf Bundesplattform Waldsport, Erholung und Gesundheit nochmal nachlesen. Und die haben sich zum einen darauf geschrieben, dieses Betretungsrecht vielleicht zu harmonisieren, also zu vereinheitlichen und zu sagen, okay, das muss man jetzt nicht unterscheiden, wenn ich im Einland bin, muss ich auf feste Wege und auf anderen muss ich auf befestigte Wege fahren, dass das irgendwie Quatsch ist. Und da gab es einen relativ guten Konsens 2019, dass für das Radfahren vorgeschlagen hat, grundsätzlich geeignet sind Wege in festem Zustand. Das gab ein weitreichendes Verständnis, dass diese Formulierung der WASIG eigentlich ein guter Weg war, aber das ist eine Kommission, die jetzt keine Konstitution oder irgendwie direktes Mandat hat. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Ampelregierung gibt es einen Abschnitt, der heißt natürlicher Klimaschutz. Und da steht, der Schutz des Waldes und der Klimaschutz und die Klimafunktion des Waldes gilt es zu schützen und auszubauen und den Waldumbau mit artenreichen und klimaresilienten Arten irgendwie anzureichern. Deswegen wollte man das im Bundeswaldgesetz novellieren. Das ist also beschlossen quasi im Koalitionsvertrag. Und das Bundesministerium für Landwirtschaft hat dann 2022 einen fünfteiligen Zukunftsdialog Wald gestartet, wo sie viele Verbände in fünf verschiedenen thematischen Waldforen eingeladen haben, zu diskutieren zu Holzproduktion, aber auch natürlich zu den Themen Erholungssport und Gesundheit. Unter anderem dann auch zum Betretungsrecht, Stärkung der Erholungsfunktion und zum Thema Kommunikation. Das Betretungsrecht war allen so ein bisschen die Quintessenz, kann man nachlesen, gibt da umfangreiche Protokolle. Okay, es funktioniert in der Fläche, wir müssen aber gute Dialoge vor Ort schaffen und gute Lösungen mit den jeweiligen Gruppen machen. Und das ist natürlich bei Erholungsnutzern, gerade im Natursport, wir sind oft nicht so formal organisiert, wie das der Turnverein ist. Deswegen ist oft die Herausforderung, wer ist der Ansprechpartner, mit wem finden wir eine Regelung und wie kann das funktionieren. Man war sich aber auch einig, die Gleichgewicht der Waldfunktion soll erhalten bleiben. Und es kam auf der Kommunikationsseite dieses Thema des digitalen Routing, was jetzt so ein bisschen unter dem Kommunparagraphen in die Presse geschafft hat. Ich finde das gar nicht so dolle, das so zu nennen, weil ich glaube...
Es gibt auch andere Apps, ja.
Ja, Ja, gibt es noch andere Apps, aber genau, es verschiebt irgendwie die Verantwortung zu einem Geschäftsmodell, das eigentlich auf diesem Internet basiert. Und das hat sich halt entgegen aller Erwartungen doch mal durchgesetzt. Und,
stimmt. Da gibt es auch so Podcasts und so.
Genau, ja, habe ich auch von gehört. Aber natürlich führt es irgendwie hier zu Problemen. Ich glaube, es ist nur zu einfach zu sagen, ihr verdient damit Geld, ihr müsst dafür Verantwortung nehmen. Ich glaube, dass da eine wichtige Verantwortung ist, die auch, glaube ich, übernommen werden sollte und kann. Aber es nur das Internet reguliere ich nicht mal mit einem Absatz im Bundeswaldgesetz, nämlich da geht es dann dazu, was kann ich im Wald aufzeichnen und hochladen.
Das, genau, das wäre meine Frage. Was steht denn da drin in diesem Absatz zu digitalem Routing?
Ich kann es zitieren. Aus dem Fachartikel, also laut diesem, der wird hier auch als Komoot-Paragraph bezeichnet, aber laut dieses Paragraphen.
Sagen wir doch mal Strava, OneTastic und was es noch ergibt.
Bedürfe die erstmalige Ausweisung und Markierung von Wander-, Reit- oder Radwegen, von Sport- und Lehrpfaden auf bestehenden Wegen außerhalb bereits ausgewiesener Wanderwege, eckige Klammer, auf und zu, der Genehmigung der zuständigen Behörde. Heise Online zitiert dazu Heiko Mittelstädt von der DIMP, mit dem wir auch schon gesprochen haben in diesem Podcast. Der Paragraph 33 enthält Regelungen, die jeden Erholungsnutzer, ob zu Fuß, mit dem Rad oder zu Pferd, betreffen. Wer mit seinem Smartphone seine Route trackt oder einfach nur ein Foto in den sozialen Medien teilt, der kann bei falscher Voreinstellung schnell mit einem Verbotstatbestand konfrontiert werden. Und die DIMP ist ja auch Teil des Bike Nature Movements.
Siehst du aber nicht so kritisch, oder?
Ich sehe das in vielen Bereichen nicht so kritisch, weil ich glaube, dass da einfach Sachen beschrieben worden sind, wo das technische Verständnis vielleicht noch nicht ganz für da ist. Also die Frage ist ja, was sind neue Wege und Pfade? Also auf welcher Kartenbasis spreche ich denn hier? Ich habe ja nicht mal in, also wir haben natürlich irgendwie Landesvermessungsämter und die haben irgendwie wie Karten und Wege, aber ist das jetzt schon, ist das der Stand, auf den wir uns referenzieren? Gleichzeitig sind ganz viele Wege schon kartiert. Also ganz viele aktuelle Modelle von Outdoor-Apps basieren ja auf OpenStreetMap. Die Foskis-Community, so heißt die Community hinter OpenStreetMap, die sagt, ich mappe alles, also ich zeichne alles digital auf, was ich in der Realität sehen kann. Das heißt, wenn da ein Weg ist, ist da ein Weg, dann darf ich den aufzeichnen. Das steht dann aber natürlich nicht drin, was darf ich auf dem Weg und wo kommt der eigentlich Weg und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, also es ist einfach gar nicht klar, worauf bezieht sich neue Wege? Auf welche? Auf die OpenStreetMap-Community oder auf das der Landesvermessungsämter? Und dann in der Durchführung, also wir haben ja richtige kriminelle Themen, die im Internet stattfinden. Und die Problematik, dann Nutzer zu identifizieren und verfolgen und strafrechtlich gangbar zu machen. Und das ist schon problematisch anhand der IP und so weiter und so fort. Und das ist, da haben Behörden ja zunehmend Erfolg, aber wie soll das denn funktionieren, wenn ich mit meinem Profil in Komoot was aufzeichne, was ich nicht wusste, was ich nicht aufzeichnen darf, dann hochlade, dann irgendwie auf Komoot geroutet wird. Und wobei Komoot das nicht mal routen würde, wenn es nicht vorher in der OpenStreetMap drin ist. Also da sind ganz viele Haken und ich glaube, dass das in eine falsche Richtung gegangen ist und dass das gar nicht wirklich das Problem ist. Das Problem ist halt, dass die Waldbesitzenden Angst haben und ich kann das noch nicht so ganz schätzen, ob das berechtigt ist, dass halt Leute illegal neue Wege anlegen, die im Internet hochladen und die so populär werden, dass da ein super Run drauf ist.
Alle dann da lang.
Also wir kennen das aus Corona-Zeiten, aus Nationalparken, da gab es die Infinity Pools im Nationalpark Berchtesgadener Land, da gab es halt so ein Foto in so einer Gumpe mit eiskaltem Wasser und das war total der Ausblick, es muss eiskalt gewesen sein. Leute sind da hingerannt, Menschen sind leider gestorben, weil sie abgerutscht sind und haben natürlich auch Flora und Fauna da kaputt gemacht und das ist so ein bisschen die Angst, die da irgendwie mit eingeht, das zu fassen. Aber ich glaube, wir kriegen das besser gefasst durch andere Maßnahmen, als das jetzt irgendwie in so ein Gesetz zu gehen.
Vor 10 Jahren hätte man gesagt, eine offene Facebook-Party. Das eine Einladung, wo alle kommen dürfen.
Genau, irgendwie so.
Bauen wir gleich noch das nächste Wort ein. Overtourism. Ich glaube, so dieses Ding ist ein Beispiel dafür. Ja. Aber jetzt haben wir hier in der Zwischenzeit um mindestens über mindestens zwei konkrete Punkte gesprochen, die auch in der Berichterstattung über das Thema neues Bundeswaldgesetz immer vorkommen. Also das eine waren die betriebserlaubnisfreien Fahrräder, die nur auf ausgewiesenen Straßen und Wegen zulässig wären, wenn die Länder das so bestimmen würden. Das andere ist der Komoot-Paragraph. Sind beides Themen, die sehr die Gemüter erhitzen. Ich verstehe dich aber jetzt so, dass du erwartest, dass sich daran noch etwas tun wird. An diesen konkreten Regelungen. Ist das so?
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass der Referentenentwurf war da noch nicht so richtig belastbar. Also das Komoot-Ding zeigt, dass es gerade für mich jetzt als Laien mit ein bisschen Verständnis für die Prozesse dahinter ganz klar ist, dass es auch so ein bisschen diese Bestimmtheitsgebot jetzt nicht ganz klar ist. Ne?
Wann, so leidenhaft klingt es übrigens gar nicht, ne?
Mit Paragraph 14. Aber ich bin jetzt nicht der...
kein Jurist.
Nicht der Jurist und nicht der mit dem technischen Verständnis dahinter, wie das genau abläuft und wo kann ich es regulieren. Und ich glaube, dass man das nicht in diesen 5 Zeilen abbilden könnte.
Wobei man ja auch andere Beispiele dafür hat, wo zwar diese, sage ich mal, große Schwierigkeit der Praxisumsetzung trotzdem nicht davon abhält, dass man eben doch so eine Regelung trifft. Ne? Also ich meine, 2-Meter-Regel in Baden-Württemberg, das wissen wir, dass...
Sind nicht zielführend?
Nicht zielführend und auch ein Haufen Leute dort unterwegs sind, bis sogar zu den Firmen, die alle auf Privatgelände, glaube ich, ihre Testfahrten machen, wie uns der Minister
versichert hat.
Ja, also diese vielen Bike-Firmen, gerade in Baden-Württemberg. Also dort haben wir halt so eine Situation, wir haben ein Recht, das dem die Realität in Teilen widerspricht und wir haben zum Beispiel auch, ohne da jetzt ganz konkret drauf eingehen zu wollen, wie das dort ist, aber zumindest wurde mir das in Hintergrundgesprächen sehr deutlich geschildert, dass die Lage zum Beispiel in Tirol, in Österreich wohl sehr, sehr, sehr zerfasert und zerfahren ist. Also mich würde vor allen Dingen interessieren, was sich dazu veranlasst, das Ganze etwas positiver zu sehen als manche Artikel, die derzeit so im Umlauf sind. Also hast du Hinweise darauf? Gibt es Reaktionen?
Also ne, so ein Gesetzgebungsverfahren läuft ja auf den offiziellen Wegen über die offizielle Verbändebeteiligung und das gilt es einfach abzuwarten, weil das ist das, was letztendlich belastbar sein wird. Gleichzeitig ne, haben wir in Gesprächen so ein bisschen rausgehört, okay, so könnte man das auch sehen. Und das, ich habe da eine Ehrlichkeit rausgespürt zu sagen, okay, das ist vielleicht gar nicht in die Richtung, in die man gehen wollte. Zumindest in der tiefen Regulierung, was diesen Paragraph aktuell 29.4, dass alles erstmal ausgeschildert werden muss. Genau, also du hast ja die 2 Sachen genannt, GPS-Paragraph und diese Umkehrung, dass Radfahrer erstmal ausgeschildert werden müssten auf Länderebene, wenn sie das so wollten. Natürlich müsste dafür erstmal ein Landeswaldgesetz nochmal reguliert werden. Ne? Also es geht nicht über Nacht, aber trotzdem, es würde diese Möglichkeit aufmachen, was nicht sein kann. Und das Dritte ist halt wirklich dieses Thema Eignung von Wegen, das im Betretungsrecht stehen könnte, das Radfahren ist auf geeigneten Straßen und Wegen gestattet, was erstmal total nachvollziehbar klingt, da der Weg irgendwie geeignet sein muss. Wenn man sich aber dann genau damit beschäftigt, wie beurteile ich eine Eignung von Wegen, komme ich da irgendwie zu Maßstäben, die schwer auf Bundesebene so definiert werden können, dass ich den Menschen, die vor Ort Angebote schaffen, noch genug Handlungsfreiheit für tragfähige, langfristige Kompromisse geben. Die WASEG, die Bundesplattform Sport, Erholung und Gesundheit, die 2019 ja diesen tollen Kompromiss aufgearbeitet hat, hatte sich dann nochmal damit beschäftigt im Frühjahr letzten Jahres. Und da kam dann für das Radfahren so ein bisschen eine andere Regelung raus, weil sie halt nochmal versucht haben, kriege ich diese Eignung gefasst. Ich will das mal kurz zitieren, weil auch das öffentlich ist. Da steht drin, ein Weg ist für das Radfahren geeignet, wenn er bei objektiver Betrachtung von einem Radfahrer oder einer Radfahrerin mit der durchschnittlichen Fertigkeit und Fahrweise für die jeweilige Radsportart regelmäßig befahren werden kann, ohne andere zu gefährden, die Bewirtschaftung zu behindern und den Weg zu beschädigen oder sonstige oder gegen sonstige Vorschriften zu verstoßen. Und das ist mir, also frage ich mich halt als Sportwissenschaftler, wie wird das gemessen, die durchschnittliche Fertigkeit und Fahrweise der jeweiligen Radsportart? Also trenne ich All Mountain von Enduro, von Downhill-Biken, von Gravel-Biken, von Radfahren, lege ich dann deutschlandweit repräsentativ die Fertigkeit und Fahrweise fest und sage dann, die untere Natursports- oder die Forstbehörde soll jetzt bestätigen, ob der Weg, der da ist, genau dieser Fahrweise entspricht oder nicht. Und das ist so ein bisschen einfach ein Irrweg, diese Eignung. Ich glaube einfach, es braucht klare Gesetzgebung, die den Leuten vor Ort, weil Deutschland unterschiedlich ist, die Stakeholder sind unterschiedlich und vor allem die geografischen Gegebenheiten sind unterschiedlich, dass man ein klares, liberales Gesetz braucht, was dann den Menschen vor Ort die Möglichkeit gibt, gute Lösungen, Kompromisse zu finden, wie man die in der Demokratie findet, dass die aber vor Ort gefunden werden müssen und dass diese Handlungsfreiheit da sein muss, weil man sonst sich, wie es oft aktuell schon in Mountainbike-Projekten ist, einfach gegenseitig nur behakt und auf Maximalposition zurückzieht.
Das heißt, du würdest weniger reinschreiben, zum Beispiel dieses durchschnittlich würdest du rausstreichen?
Ich finde das aktuelle Betretungsrecht eigentlich recht gut. Hm. Es ist natürlich schön, wenn so Regelungen wie in Baden-Württemberg, die kaum Radfahrer kennen, Menschen unbewusst halt in die Illegalität bringen und auch nicht zu einem sozialverträglichen Miteinander führen oder das befürworten oder fördern, dass das obsolet wird. Ne? Dass man sagt, Radfahren auf Straßen und Wegen, Und dann findet irgendwie das Land vielleicht nochmal eine Formulierung, aber dass dann irgendwie klar ist, das wird vor Ort nochmal gut festgelegt. Und eigentlich brauche ich doch nur eine gesetzliche Regulierung, wo es mal nicht funktioniert. Und in den großen Teilen funktioniert das halt. Es darf gerne bessere Angebote fürs Mountainbiken in vielen Bereichen geben, aber in den meisten Teilen funktioniert es ja. Und da, wo es nicht funktioniert, braucht man dann die Freiheit, gute Lösungen zu finden.
Ja, runden Tisch, Dialogformate oder irgendwie sowas.
Ganz genau. Mhm.
Wir wissen, dass es da Diskussionen drum gibt, die einem in der Straße mal liegen gelassenen Referentenentwurf entstammen. So ein paar Zitate haben wir gebracht. Ne? Die Diskussionen kann man auch an anderen Stellen in Foren nachverfolgen. Die sind recht alarmiert. Wie kann ich denn jetzt, wenn ich jemand bin, dem das Radfahren im Wald am Herzen liegt, mich hier beteiligen? Und welchen Ausblick kannst du geben, wie sich dieser Gesetzgebungsprozess jetzt noch weiter vollziehen wird? Also was wäre der beste Ansatzpunkt, um zu sagen, ich möchte, dass die Waldnutzung mir weiter möglich ist? Egal ob auf Mountainbike oder auf irgendeinem anderen Rad.
Ich glaube, generell habe ich als Mountainbiker immer irgendwie die Möglichkeit, oder als Radfahrer, geht so für den Straßenverkehr, das geht aber auch vor allem für das Radfahren in der Natur, cool mit allen anderen zu sein. Also sich respektvoll gegen anderen Nutzern zu unterhalten und irgendwie gerade auch, was den Naturschutz angeht, sich an Regelungen zu halten. Ich glaube, das ist total wichtig, um generell da langfristig weiterzukommen. Was das Bundeswaldgesetz angeht, soll es ab März die Verbändeanhörung geben. Das heißt, dann wird es auch öffentlich und dann kann ich mich dazu informieren. Ich kann in dem Verein, in dem ich bin oder den ich eintrete, sei es jetzt Deutscher Alpenverein, Deutsche Initiative Mountainbike bei uns oder beim Naturschutzverband, Naturfreunde, wie auch immer, kann ich immer hinschreiben, ihr seid doch daran beteiligt, das ist meine Meinung. Oder meine Kreisgruppe darauf ansprechen oder so. Also Demokratie funktioniert auch von unten und funktioniert dann auch über gerade solche Verbändestrukturen. Die sind immer ein bisschen lame, aber da meine E-Mail hinzuschreiben oder uns vorher zu fragen, was man da hinschreiben kann, um das gehört zu werden, hilft total. Gerne auch zum Newsletter anmelden. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, wenn es irgendwann wirklich eskalieren sollte und wir sagen, okay, da werden die Rechte von Radfahrerinnen und Radfahrern massiv bedroht, zu sagen, wir brauchen einen Protest in der Bevölkerung, um das dann im parlamentarischen Prozess nochmal zu beeinflussen.
Aber deine Hoffnung, und das habe ich hier jetzt rausgehört in den letzten knapp 40 Minuten, ist, dass ihr da auf einem guten Weg seid.
Es ist auf jeden Fall, wir haben uns super gut aufgestellt. Wir haben das vielleicht nochmal, also einfach wie froh ich bin, dass es das Bike Nature Movement gibt, dass es diese Verantwortung auch seitens der Industrie gibt, das mitzutragen. Und wir haben mit vielen anderen Verbänden, Deutschen Alpenverein, ADFC und so weiter und so fort, ein gutes Bündnis gemacht und unsere Punkte da vorgebracht. Das heißt, wir haben uns erstmal sehr gut positioniert. Jetzt ist abzuwarten, was macht das Ministerium darauf, wie gestaltet sich dann der Verbändeförderungsprozess, und da gerne informiert bleiben, gerne auf uns zukommen oder die Partnerinnenverbände, und dann kann man sich da sicherlich auch hier und da einbringen.
Nico Graf ist Geschäftsführer des Mountainbike Tourismus Forum Deutschland e.V. und zu uns ins Studio gekommen, um über diesen Referentenentwurf des Bundeswaldgesetzes zu sprechen. Nico, wir sagen vielen Dank, dass du hergekommen bist, und natürlich Happy Trails.
Danke, dass ich da sein kann. Bis dahin.
Danke fürs tiefe Einsteigen.